Vor 175 Jahren gab Frédéric Chopin sein erstes und auch einziges Konzert in Heidelberg, ein Dankbarkeitskonzert, weil ein Heidelberger Chirurg ihn erfolgreich an der Hand operiert hatte. Nun, 175 Jahre später, zum Heidelberger Frühling 2010, kommt Chopin zurück. 200. Geburtstag ist der Anlass. Und Sie, Hans Hachmann, werden mit 7 Vorträgen in Leben und Werk von Frédéric Chopin einführen. Was für Schwerpunkte haben Sie sich denn gesetzt?
Nun, zunächst einmal die Interpreten. Das sind junge Interpreten, die zur internationalen Top-Szene der Pianisten gehören. Und ansonsten wird natürlich das wichtigste Repertoire, nicht das ganze, aber das wichtigste Repertoire, was Chopin geschrieben hat, das erklingt im Rahmen dieser 7 Konzerte.
Und der biografische Teil, wird man auch den Komponisten kennenlernen mit seinen Lebensgewohnheiten, mit seinem Leben insgesamt?
Den muss man kennenlernen, um seine Musik auch besser zu verstehen. Das wird hauptsächlich geschehen, der biografische Teil, im letzten dieser 7 Vorträge, wo man erfährt, dass er sich Chopin ausspricht, meinetwegen, dass er die Hälfte seines Lebens in Polen, die andere Hälfte in Frankreich gelebt hat. Alles Dinge, die sein Schaffen auch sehr beeinflusst haben. Im Verlauf der anderen Vorträge wird man Dinge erfahren über die Form, die er verwendet hat, den besonderen Stil seiner Musik oder die Stilmischung, sagt man vielleicht besser, und wo er selber gespielt hat, was er gespielt hat, vielleicht auch ein paar private Dinge.
Chopin ist ja nur 39 Jahre alt geworden, hat aber doch ein wirklich bemerkenswert großes Oeuvre hinterlassen. Kann man denn sagen, welche Wurzeln er hatte zu seinem Komponieren? Also welche europäischen Musikeinflüsse hat er aufgenommen?
Er hat zunächst mal zu Hause, wie sich das für jeden Jungen einer bestimmten Gesellschaftsschicht gehörte, oder jedes Kind hat er Klavierunterricht gehabt, ist dann relativ bald in die Warschauer Oper gegangen und hat ein ganz besonderes Faible für die italienische Belcanto-Oper entdeckt. Er hat wahnsinnig gerne und sehr viel auch in der dörflichen Umgebung von Warschau, wo er auch herkommt, folkloristische Musik gehört, die ihn sehr beeinflusst hat, sein ganzes Leben lang, was sich natürlich auch dann in den Formen Mazurka und Polonaise widerspiegelt. Und er hat sich sehr auf Anregung seines Klavierlehrers mit den Komponisten Bach, Mozart beschäftigt, und die fließen auch sehr in seine Musik ein. Und neben all diesen Sachen, die in das Chopin'sche Oeuvre eingeflossen sind, kommt natürlich der Salonvirtuose, der Tastenlöwe dazu, wobei er vielleicht ein kleiner Löwe war.
Also das wäre wiederum der Bezug auch auf dieses Konzert in Heidelberg im Jahr 1835 im Salon des Kurpfälzischen Museums. Heute hat er gespielt. Welche Bedeutung hat denn Chopin für die Klaviermusik des 19. und 20. Jahrhunderts bekommen?
Erstmal setzt sie sich aus sehr verschiedenen, interessanten und auf den ersten Blick unvereinbar scheinenden Stilen zusammen. Dann ist es eine bestimmte Art von Virtuosität, die er hat in seiner Musik, die großen Gefallen findet einfach beim Musikkonsumenten. Dann ist es eine sehr gefühlvolle Musik, die einen, ob man nun viel oder wenig mit Musik am Hut hat, unmittelbar ins Herz trifft meistens. Und dann, und dieser Aspekt wird häufig vergessen, ist es eine Musik, die sehr in die Zukunft weist auch. Er ist mit Dissonanzen umgegangen, er hat Klänge erfunden oder Kombinationen von Klängen und Rhythmen, die absolut neu waren damals.
Wie hat das Publikum darauf reagiert?
Normalerweise begeistert. Also er muss als Pianist, als Interpret eine solche Ausstrahlung gehabt haben, dass ihm die Damenwelt zu Füßen lag. Er war sicher auch ein Homme à femme, wie man so schön sagt, mit vielen glücklichen oder vielleicht noch mehr unglücklichen Lieben. Er kam einfach als Typ, vielleicht auch so durch dieses etwas krankhafte, kränkliche, vielleicht auch mitleiderregende, aber eben auch dieses bestechend virtuose und sentimentale, kam er ungeheuer gut an. Wobei man sagen muss, er hat nur eine bestimmte Zeit vor vielen Leuten gespielt. Später war ihm das nicht mehr lieb, vor großem Publikum zu spielen. Er hat in Salons gespielt. Er wollte nicht, dass Plakate veröffentlicht werden oder Programme. Und es ist also wirklich eine fast Rückbewegung aus dem öffentlichen Konzertleben bei ihm zu beobachten gewesen.
Trotzdem haben Sie vorhin das Wort Tastenlöwe genannt. Der Typ des Virtuosen, der reist, wo die Frauen kreischen, wenn er spielt, also der Popstar, den wir heute haben, würden Sie sagen, sowas war Chopin auch eine Weile?
Vielleicht eine Weile, aber es war ihm nicht wichtig genug, und das kam dann mehr von anderen Seiten, und da gab es andere, ob das jetzt Paganini auf der Geige oder Franz Liszt auf dem Klavier oder Kalkbrenner oder Moscheles und wie diese Virtuosen seiner Zeit alle hießen, die kamen da einfach als Popstars besser an.
Kamen die denn mit Chopin-Musik als Popstars besser an?
Ja, Chopin wurde relativ bald nachgespielt und erfreute sich eben in Pianistenkreisen größter Beliebtheit, weil die Pianisten wussten, damit kann man punkten mit dieser Art von Musik.
Und haben den Komponisten später dann auch sozusagen sich an Chopin als gedanklicher Vater erinnert und Werke dann geschrieben, die sie ihm quasi gewidmet haben, aufs Grab gelegt haben?
Ja, mit Sicherheit. Das fängt ja schon an bei Robert Schumann, der nicht nur seine Kreisleriana Frédéric Chopin gewidmet hat, dieser ihm wiederum im Gegenzug seine zweite Ballade, sondern Schumann hat auch ein Stück geschrieben, Chopin. Und ähnliche Kompositionen gibt es von Edvard Grieg, von Hector Villa-Lobos und von vielen anderen, wo man schon merkt, dass die diese Art von Musik machen, dass die weitergegangen ist, weil sie als sehr wichtig erkannt wurde.
Also 7 Vorträge, das sind die Einführungen zu entsprechenden Konzerten. Man soll auch die Konzerte natürlich nicht vergessen neben den Vorträgen, das gehört irgendwie zusammen. Beim Heidelberger Frühling 2010, interessant fand ich die berühmtesten Werke vielleicht weithin sind die beiden Klavierkonzerte für Klavier und Orchester. Die werden gespielt beim Heidelberger Frühling für Klavier und Streichquartett. Mhm. Wer hat sich denn das einfallen lassen?
Dieser Einfall war damals keineswegs neu. Schon Mozart hat bei einigen seiner Klavierkonzerte gesagt, man könnte sie genauso gut mit Streichquartettbegleitung spielen. Bei Beethovens Konzerten ging das auch. Bei Chopin auch, wobei diese Bearbeitungen nicht von ihm sind. Das hat einen ganz einfachen praktischen Grund. Man konnte sie in kleineren Räumen einfach spielen und brauchte nicht so ein riesiges Instrumentarium. Und zumindest die wichtigsten Orchesterstimmen sind in dem Streichquartettsatz enthalten. Diese Streichquartettbearbeitungen oder Begleitungen, die waren relativ bald populär, sind aber jetzt erst wieder ein bisschen in der Neuproduktion mit vielen Chopin-CDs, sind sie wieder ins Bewusstsein geraten, dass man das wieder macht, um sich zu besinnen, wie das geklungen hat. Gerade Chopins Werke sind bearbeitet worden wie kaum die eines anderen Komponisten.
Also bis hin zur Spieldose wahrscheinlich.
Bis hin zur Spieldose. Nein, aber es gibt zeitgenössische Bearbeitungen. Dann gibt es die Leopold Godowsky-Paraphrasen, der nicht nur eine Chopin-Etüde spielt, sondern eben 3 gleichzeitig und das nur noch mit der linken Hand meinetwegen. Also unvorstellbar schwer. Oder es gibt andere Bearbeitungen, meinetwegen von Sarasate für Geige und Klavier. Oder das geht bis hin in den Popmusikbereich. Dieses berühmte E-Moll-Prälude aus den Präludes für Klavier, das gibt's von Jane Birkin gesungen und von Leopold Stokowski für großes Orchester arrangiert. Und das geht bis hin in die Kaufhaus-Arrangements, wo die Musik dann leider in ein etwas zweifelhaftes Umfeld gerät.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch allerlei Absonderlichkeiten mit dem Namen und dem Werk Chopins verbunden sind und auch geschehen sind. Fällt Ihnen da gerade schnell was ein?
In der Nachfolge von Chopin gab es sehr interessante und bemerkenswerte Interpreten. Der eine, Ignaz Paderewski, war mal immerhin polnischer Ministerpräsident. Es gab kuriose Chopin-Interpreten, wie zum Beispiel Wladimir von Pachmann, der manchmal ein paar Socken mit aufs Podium gebracht hat und das behauptet hat, das seien Socken von Chopin und er bräuchte die auf dem Flügel liegend, um zu diesem Spiel inspiriert zu sein.
Also eine gute Möglichkeit, den Jubilar dieses Jahres 2010 beim Heidelberger Frühling ausführlich kennenzulernen. Denken Sie denn, man müsste oder sollte alle 7 Vorträge angehört haben, um dann wirklich ein Chopin-Experte zu sein?
Und alle 7 Konzerte gehört haben, beziehungsweise 8, sollte man natürlich auf jeden Fall, um dann wirklich rundum informiert zu sein über Chopin mit allem, was mit ihm zu tun hat, warum der Minutenwalzer heißt, die Revolutionsetüde und so weiter.